Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
Eine lebensfeindlich wirkende absolute Dunkelheit, in der mehrere Millionen unbekannte Arten leben. Die Tiefsee übt seit jeher eine große Faszination auf viele Menschen aus. Sie erstreckt sich über mehr als 2/3 der Erdoberfläche und es wird angenommen, dass sie mehr als die Hälfte aller Arten auf unserem Planeten beheimatet. Ja, und dennoch ist dieses gigantische Ökosystem nahezu unerforscht. Und das ist natürlich ein Problem, denn wenn über einen Lebensraum und seine Bewohner kaum etwas bekannt ist, dann kann dieser auch schlecht ausreichend geschützt werden. Genau hier setzt Professor Dr. Angelika Brandts Forschung an. Die Meeresforscherin und Professorin für spezielle Zoologie an der Goethe-Universität Frankfurt erforscht die uns weitgehend fremde Tierwelt in der dunklen Tiefe. Und sie tut das, um herauszufinden, wie wir sie besser schützen können. Sie nahm an über 30 Schiffsexpeditionen in Tiefsee- und Polarregionen teil, darunter die Jungfernfahrt des Forschungsschiffs Sonne im Jahr 2014. In dieser Folge von Hessen schafft Wissen gibt sie uns einen spannenden Einblick in ihre Arbeit als Tiefseeforscherin, in neue Entdeckungen, den Expeditionsalltag und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Tiefsee und ihre Bewohner. Und außerdem erklärt sie uns nebenbei auch noch, wie es eigentlich dazu kam, dass es eine Brandassel gab. Also viel Spaß bei dieser Reise an die tiefstgelegenen Orte unserer Erde. Bitteschön. Guten Tag, Frau Professor Dr. Brandt. Herzlich willkommen bei Hessen schafft Wissen. Vielen Dank, dass Sie mitmachen bei unserem Podcast. Hallo.
Ja, hallo. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Ja, Sie erforschen mittlerweile seit vielen Jahren die Tiefsee unter anderem. Und Sie haben, soweit ich weiß, schon an über 30 Schiffsexpeditionen teilgenommen, insbesondere in Tiefsee- und Polarregionen. Ist wahrscheinlich direkt zum Einstieg eine schwierige Frage, aber gab es da irgendeine Expedition, die Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Irgendeine, von der Sie sagen, das ist eine, die liegt Ihnen besonders am Herzen? Da haben Sie vielleicht eine besonders bedeutende, für Sie persönlich bedeutende Entdeckung gemacht?
Das ist sehr schwer zu beantworten, weil natürlich bei so vielen Expeditionen unglaublich viele Highlights auch entdeckt wurden. Ja. Aber ja, vielleicht meine allererste Expedition war eine Tauchexpedition in die Antarktis. Also nicht mit einem Schiff, sondern tatsächlich mit Flasche auf dem Rücken, Zodiac raus und dann hinten über die Pelle die Rückwärtsrolle und dann Probennahme mit der Hand, mit Netzen, mit verschiedenen Geräten. Und das war eine Expedition, bei der ich Walgesänge gleich beim ersten, oh wow, Tauchgang gehört habe mit einem Kollegen zusammen und die Mannschaft, die mit uns dort bei Kommandante Ferrat, das ist bei King George Island, Subantarktis gewesen ist, die konnten das nicht glauben. Die haben gesagt, ihr hattet ja bestimmt einen tiefen Rausch. Also das war eine besondere Expedition. Und dann die ersten Expeditionen mit dem Forschungsschiff Polarstern, wo wir Tiefseeprobennahmen durchgeführt haben. Undeep-Expedition, da ging es um die Erforschung der Besiedlungsgeschichte, aber vor allem überhaupt erstmal der Arten, die dort vorkommen, der Biodiversität in der Tiefsee. Darüber war nur vereinzelt etwas bekannt aus Funden von Arten, die beschrieben worden waren, aber nicht in der ökologischen Zusammenschau. Und wir haben bei den Expeditionen eine sehr, sehr hohe Artenvielfalt im Südpolarmeer nachgewiesen. Je weiter wir nach Süden kamen, desto stärker war die Zunahme an Arten, die wir gefunden haben. Also die Biodiversität hat praktisch mit geografischer Breite zugenommen. Und das war damals eigentlich unverhofft. Die Motivation, tatsächlich dort Proben zu nehmen, ist geboren worden durch eine Publikation in Nature, in der Kollegen nachgewiesen haben, dass mit zunehmender geografischer Breite in der Nordhemisphäre die Artenzahlen zurückgehen. Und wir hatten ähnliches Phänomen in der Südhemisphäre erwartet. Der südlichste Punkt in der Tiefsee, der beprobt worden war, und der in dieser Arbeit der Kollegen Rex Wilson und Poor verwendet worden ist, der kam von 42 Grad Süd, also aus dem argentinischen Becken. Also sind wir davon ausgegangen, wir werden interessante Funde natürlich bekommen, weil wir Neuland betreten, aber dass wir eine derartig ein ganz anderes Ergebnis und eine derartig hohe Biodiversität vorfinden würden, hatten wir nicht erwartet. Und wir konnten dann diese Ergebnisse auch in Nature publizieren und diese Arbeiten wurden dann 2007 auch von dem Time Magazine als eines der 10 wichtigsten Ergebnisse des Jahres publiziert. Mhm. Und ich habe dafür dann sozusagen oder bin dafür zum National Geographic Adventurer of the Year eben auch ausgezeichnet worden. Also das war schon ein besonderer Fund. Und dann natürlich viele weitere Tiefsee-Expeditionen, vor allem zu dem tiefen Kurilen-Kamtschatka-Graben, wo wir versucht haben zu erforschen, ob der Graben die Fauna nördlich und südlich des Grabensystems isoliert, also ob er isolierende Funktion hat, damit eben die Evolution und die Verbreitungsgeschichte, die Biogeographie beeinflusst. Diese Proben waren besonders, wenn man in 9600 Meter Tiefe operiert und geschleppte Geräte oder Greifersysteme einsetzt und das dann funktioniert und man auch dort eine hohe Artenvielfalt feststellt, ist das natürlich schon besonders. Und was das Frappierendste an dieser Expedition war, war, dass wir so viel Mikroplastik in diesen hohen Tiefen gefunden haben, aber auch Makroplastik. Und es hat einfach gezeigt, dass der Mensch bereits seine Fußstapfen dort hinterlassen hat, bevor wir das Ökosystem überhaupt untersucht und erforscht haben.
Ach, da war jetzt schon so viel Spannendes dabei. Also zum einen das Forschungsschiff Polarstern, das ist ja mittlerweile legendär, auch aufgrund neuerer Forschungen, die damit durchgeführt worden sind, habe ich auch intensiv verfolgt. Toll, dass Sie dort auch schon mit an Bord waren. Dann natürlich die Ehrungen, die Ihnen auch zuteil geworden sind. National Geographic Explorer of the Year, das kann sich natürlich hören lassen. Ich habe zum Beispiel auch gelesen zum Thema Biodiversität und die vielen Arten, die Sie dort unten auch neu entdecken, dass sie unter anderem mal eine Tiefseeassel entdeckt haben, die dann tatsächlich auch nach ihnen benannt wurde. Ist natürlich auch klasse. Vielleicht mal da als Zwischenfrage direkt, was war das für eine Assel? Wie haben Sie die entdeckt?
Ja, ich würde ja niemals eine Assel nach mir benennen. Das haben ja meine, das hat meine Arbeitsgruppe getan. Das hat eine meiner früheren Doktorandin, jetzt Postdoc, zusammen mit einer anderen Postdoc. Die beiden haben sich zusammengetan und die haben eine bodenlebende Art nach mir benannt, auf die ich stolz bin, weil sie eine ganz besondere Eigenschaft hat. Sie ist nämlich geografisch von der Bathymetrie, also von der Tiefenerstreckung, über mehr als 4000 Meter Tiefe nachweisbar. Und nicht nur morphologisch, sondern das ist eben auch genetisch bestätigt. Und sie ist damit sozusagen eine Art, die eben auch, sage ich jetzt mal, relativ resistent auch gegen Klimawandel, gegen Veränderungen in dem Ökosystem sein wird. Ganz einfach, weil sie eben so eine weite Verbreitung hat. Also da bin ich wirklich richtig stolz drauf und habe mich auch wirklich sehr drüber gefreut.
Wenn es so eine resiliente Art ist, dann schmückt man die doch gern dann auch mit dem Namen. Sie sind ja wahrscheinlich auch ziemlich resilient und zäh, wenn ich mir so anhöre, was sie schon alles mitgemacht haben dort. In eisigen Wassern tauchen, diese ganzen Forschungsaufenthalte auf den Schiffen, auf den Exploration Boats, das sind ja zum Teil auch mehrmonatige Aufenthalte. Sprechen wir vielleicht noch gleich drüber. Wenn wir hier über Tiefsee sprechen, vielleicht mal zwischendurch eingeschoben die Frage, ab wann sprechen wir überhaupt von Tiefsee? Was ist Tiefsee?
Da gehen die Definitionen auseinander. Also man hat früher gesagt, dass die Tiefsee bei circa 200 Meter Tiefe beginnt, wo der kontinentale Schelf praktisch in den Hang übergeht. Manchmal wird auch die 500 Meter Grenze gezogen. Das ist auch sehr unterschiedlich. In der Antarktis zum Beispiel ist der Schelf deutlich tiefer. Durch das Gewicht der Eismassen ist der ganze Kontinent natürlich nach unten gedrückt. Von daher finden wir in der Regel so im Durchschnitt von 500 Meter Tiefe dann Tiefsee vor. Aber man kann schon sagen, dass 90% der Marienfläche Tiefsee sind oder mehr als 90% liegen unterhalb von 1000 Meter Tiefe sogar. Also das ist der größte Teil des Meeres ist tief. Der Durchschnitt liegt bei 3970 Meter. Das ist abyssal. Das sind die Tiefseeebenen.
Ja, wenn ich das alles so höre, da erübrigt sich die Frage eigentlich fast schon. Aber ich stelle sie Ihnen trotzdem mal. Was fasziniert Sie so sehr an der Tiefsee?
Naja, wir sprechen natürlich über globale Zyklen. Wir hatten gestern bei uns im Haus Johann Rockström vom Potsdam Klimainstitut, der einen Vortrag gehalten hat eben über A Safe and Just Future of Earth for Humanity. Ja. Und da ging es eben auch um die Kipppunkte und die große Bedrohung eben durch Klimawandel, durch das Anthropozän, durch uns im Prinzip. Und es ist einfach deutlich, dass wir hier als Mensch auf 20% der Erde, also wir kommen ja noch nicht mal überall vor, weil wir natürlich in die höchsten Höhen gar nicht vordringen können. Also 20% der Erde bevölkern wir und wir haben es geschafft, tatsächlich den Planeten an die Grenzen seiner Belastbarkeit zu bringen. Und in Bezug auf viele Punkte haben wir ihn bereits überschritten. Wenn wir über Biodiversität sprechen, wenn wir darüber sprechen, die ganzen Kreisläufe, welche Arten, was bringen eigentlich die Landmassen, was bringen die Ozeane eigentlich für Ökosystemfunktionen, auch für den Menschen, dann muss einem einfach darüber klar sein, wir sprechen immer davon, ja, 80% unserer Biodiversität auf der Erde kommen vom Land. Ja, das ist richtig, das liegt aber daran, dass das Land, das natürlich viel, viel besser untersuchte Gebiet ist im Vergleich zu dem Meer. Und wir haben 352 Millionen Quadratkilometer Tiefseeboden. Und da ist natürlich ganz klar, dass die meisten Arten unbekannt sind und wir sie möglicherweise verlieren oder sehr sicher viele Arten verlieren, bevor wir sie überhaupt jemals entdeckt haben, eben durch den globalen Wandel im Moment. Die Tiefsee ist natürlich noch ein Puffer, aber der Mensch hat natürlich überall seine Spuren hinterlassen. Ob es jetzt Glasfaserkabel sind, die am Tiefseemeeresboden den ganzen Meeresboden sozusagen überziehen, ob es die Bewegung der Schiffe ist mit dem Lärm, die im Prinzip natürlich auch viele Marineorganismen sehr stark beeinflussen, gerade die tatsächlich auf Kommunikation angewiesen sind, wie Wale, Säugetiere, Robben und dann natürlich eben auch die Verschmutzung. Wie gesagt, also bis in die tiefsten Gräbensysteme, Plastikmüll und Mikroplastik zeugt einfach davon, dass der Mensch omnipräsent ist auf dem Planeten, auch in den sehr entlegenen Regionen, die bisher noch schwer untersucht sind. Und das ist auch der Grund, warum ich dort arbeite. Das ist das größte und das unbekannteste Ökosystem. Je kleiner die Organismen werden, je stärker wir ins Sediment auch reingucken, wo die kleinsten leben, je weniger ist bekannt über sie. Und sie haben natürlich alle eine Bedeutung, auch im Kohlenstoffkreislauf und spielen eine große Rolle natürlich bei Stoffumsätzen.
Ja, ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch gelesen, dass wir, ist wahrscheinlich auch ein bisschen zugespitzt formuliert, aber leuchtet natürlich ein, dass wir weniger über die Tiefsee wissen als über die von uns abgewandte Seite des Mondes. Und das, obwohl wir natürlich auf diesem Planeten hier leben. Ich glaube, viele von uns, wir stellen uns die Tiefsee vor als einen kalten, dunklen und weitgehend leeren und toten Ort vor. Aber Sie haben ja gerade schon ausgeführt, dass das mitnichten so ist, sondern dass es dort eine hohe Biodiversität gibt, viele Lebewesen und eben auch Lebewesen, die, auch wenn sie ganz weit weg von uns sind, gefühlt, die wir zum Teil gar nicht kennen oder zum größten Teil, die eben auch eine große Bedeutung für uns und für das Leben insgesamt auf der Erde haben.
Das ist richtig und man muss sich einfach darüber im Klaren sein, wir sind eine Spezies, die wirklich extrem stark verändert. Also das, was wir sehen, der Rückgang der Insekten zum Beispiel, ob das jetzt durch Luftverschmutzung, durch CO2, durch Agrikultur hervorgerufen wird, durch Pestizide, es ist einfach ein multifaktorielles Problem, was dazu führt, dass wir sehr starken Artenrückgang im Anthropozän verzeichnen und eben viele bereits von der sechsten Biodiversitätskrise sprechen, auch Johann Rockström gestern in seiner umfassenden Präsentation. Aber in der Tiefsee ist es natürlich schon so, dass wir sehr viele Arten haben, die sich seit Millionen von Jahren dort entwickeln konnten. Der Pazifik ist unser ältester Ozean, der geht noch zurück auf den Urozean Pantalassa, bevor eben die Kontinente zerfallen sind in Laurasia und Gondwana und sich dann weiterentwickelt haben zu unserem heutigen Bild. Also die Geomorphologie und die Tektonik hat natürlich auch für das Leben am Meeresboden eine große Rolle gespielt, aber es gibt eben sehr viele Hypothesen, die sagen, dass eben in der Tiefsee im Prinzip natürlich die Umweltverhältnisse über Millionen von Jahren, viele Millionen von Jahren relativ stabil waren und dadurch eben auch sehr viele Arten sich entwickeln konnten und daher die Biodiversität dort eben besonders hoch ist. Es gibt aber auch sehr viele andere Hypothesen, die von Heterogenität und anderen Grundlagen sprechen für die hohe Biodiversität.
Ja, und nun wissen wir ja, dass die Erde sich verändert, dass wir die Erde verändern. Und an vielen Stellen wird das ja auch schon deutlich, indem wir zum Beispiel die steigenden Temperaturen leider Gottes messen müssen, indem wir zum Beispiel mit Schrecken beobachten, wie die Regenwälder immer kleiner werden. Über die Tiefsee wissen wir nun weitaus weniger als über die meisten anderen Gebiete der Erde. Und gerade wenn diese Veränderungen wie momentan stattfinden, ist es natürlich aus meinem Verständnis heraus ein riesiges Problem, dass es diesen Mangel an Wissen gibt, nicht wahr? Weil wir dann einfach auch gar nicht beurteilen können, inwiefern sich diese Veränderungen auf die Tiefsee auswirken und inwiefern die Tiefsee selbst sich auch mitverändert. Das heißt also, so ist mein Verständnis auch Ihrer Forschung unter anderem, abgesehen davon, dass sie sowieso natürlich in sich schon spannend ist, sondern es ist eben auch dringend notwendig, mehr Wissen über die Tiefsee zu erlangen, um diese Veränderungen, die stattfinden, einordnen zu können.
Auf jeden Fall. Also ich meine, wir sind bereits dabei, den Mars zu erkunden. Wir haben Robotik, die wir dort einsetzen, Geräte, die autonom auf dem Mars operieren und Gesteinsproben nehmen. Soweit sind wir in der Tiefsee noch nicht. Und wir müssen natürlich einfach auch die Technik nutzen, um auch unseren eigenen Planeten besser zu verstehen. Und ich meine, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen jetzt handeln. Wir müssen einfach versuchen, nicht nur Grundlagen zu schaffen, sondern eben auch angewandte Forschung zu betreiben. Also versuchen dann eben auch herauszufinden, inwieweit die Tiefseeorganismen uns nutzen können, zum Beispiel auch in Bezug auf sekundäre Metabolite, Pharmazie. Also sehr, sehr viel unserer Medizin ist tatsächlich auch aus Meeresorganismen und physiologischen Einheiten sozusagen oder aus Meeresorganismen gewonnen worden. Wenn wir einfach uns anschauen, was passiert im Moment, also dann sind es natürlich schon Prozesse, in der die Tiefsee auch eine ganz besondere Rolle spielt. Eine meiner Studierenden war mit Antje Boetius dieses Jahr im Sommer auf Polarstern im arktischen Ozean.
Das ist die Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts, nur kurz zwischengeschoben.
Genau, Antje Boetius, die das Alfred-Wegener-Institut leitet, die Direktorin dort, hat diese Expedition in die Arktis durchgeführt und diese Expedition hatte zum Ziel, eigentlich nach 10 Jahren oder gut 10 Jahren die gleichen Stationen noch einmal zu beproben, die 2012 gewonnen worden sind, wo hinter einem russischen Eisbrecher Polarstern langfuhr und dann Proben genommen hat. Während dieser damaligen Expedition hat man sehr hohe Pulse an organischem Material, also Export von Futter, also von langkettigen Algen, Melosira arctica, in tiefe Regionen in der Tiefsee nachgewiesen. Und in diesem Jahr, also nur 10 Jahre später, sah das Tiefsee-Ökosystem völlig anders aus. Sie haben auch mit dem UFOPS, also einem Observationssystem, mit dem Fotos und Videos gemacht werden können vom Meeresboden, die gleichen Stationen wieder beprobt und angeschaut. Und Antje Boetius hat mir auch persönlich gesagt, dass das Ökosystem völlig anders aussieht, als das damals ausgesehen hat vor 10 Jahren, als sie dort gearbeitet haben.
Okay, also die Tiefsee verändert sich, das wird dadurch also deutlich. Nun haben Sie aber vorhin auch in so einem Nebensatz die Formulierung gebracht des Puffers, also die Tiefsee als Puffer. Und ich glaube, Sie haben diese Formulierung vorhin verwendet im Zusammenhang auch mit dem Klima und ganz konkret dem Klimawandel. Könnten Sie das erläutern? Inwiefern dient die Tiefsee diesbezüglich als Puffer oder könnte als Puffer dienen?
Ja, es gibt da einfach sehr viele Daten, die zeigen, dass während der letzten Glazial- und Interglazialzeiten, also der Kalt- und der Warmzeiten, Organismen einfach eine unterschiedliche Verbreitung aufgewiesen haben. Mhm. Denken wir einfach mal an die Antarktis. Während der Zeit, wenn sich das Eisschelf ausgedehnt hat, dann war im Prinzip der komplette Kontinent von Eis, also bis zum kontinentalen Schelf, komplett mit Eis bedeckt. Also man hat Kratzer von Eis noch bis in mehr als 1000 Meter Tiefe nachgewiesen. Also das müssen unglaubliche Eismassen gewesen sein. Und diese große Eisausdehnung hat natürlich dann zu eustatischen Meeresspiegelschwankungen und gleichzeitig aber auch isostatischen Veränderungen, sozusagen Landerhebungen oder Landsenkungen geführt. Das heißt also Meeresspiegelanstieg und Veränderungen der Höhe des Landes sind einhergegangen und haben im Prinzip, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, bei den Organismen so ein bisschen etwas bewirkt wie ein Fahrstuhlprinzip. Also die sind dann entweder weiter nach unten gedrückt worden oder nach oben. Oder sie waren gezwungen, dann die kontinentalen Hänge hinabzuwandern. Wenn sich das Eis ausgedehnt hat, ja, dann können sie entweder aussterben oder sie müssen wandern. Und diese Wanderungen haben eben dazu geführt, also im kontinentalen Schelf runter, bei starker Eisausdehnung, bei den Warmzeiten konnten sie wieder zurück, wieder auf den Schelf. Und diese Wechsel zwischen Kalt- und Warmzeiten haben diese sogenannte Eurybatie in der Antarktis im Südpolarmeer hervorgerufen. Das bedeutet, dass die Organismen über sehr hohe Tiefenerstreckungen, teilweise ein paar tausend Meter Tiefe, zu finden sind. Beispiel Austroniscus brantae, das ist eben eine Art, die über 4000 Meter, die hatten Sie vorhin selbst erwähnt, Erstreckung, Tiefenerstreckung vorkommt. Und wir sprechen also von so polarer Submergenz und Emergenz, also Submergere nach unten wandern, Emergere nach oben wandern. Also die Organismen haben keine Wahl gehabt, als in der Evolution eigentlich auch den, sage ich jetzt mal, Prozessen auf dem Planeten zu folgen. Mhm. Nun haben wir eine sehr, sehr starke Veränderung, sehr starken Rückgang von Eis. Also man stellt bereits jetzt fest, dass also das Sommermeereis extrem dünn wird und auch das Wintermeereis geht zurück. Also auch die Mosaikexpedition mit Polarstern hat ja gezeigt, wie dünn eigentlich das arktische Eis geworden ist, dass es kein dickes mehrjähriges Eis mehr ist, wie es früher war.
Auch das war die Expedition mit der Polarstern, nur ganz kurz, sorry, wo sich die Polarstern dieses Forschungsschiff über, ich glaube, das gesamte Winterhalbjahr sozusagen im Nordpol hat festfrieren lassen und dann mit der Eisdrift einmal durchs Nordpolarmeer gedriftet ist, um eben ja alle möglichen Forschungen anzustellen. Das war ein riesiges Projekt, aber natürlich eben auch zu schauen, wie bewegt und wie verändert sich das Eis.
Genau, und auch in der Antarktis haben wir entlang der westantarktischen Halbinsel sehr starken Rückgang der Gletscher und des Schelfeises. In der Ostantarktis haben wir einen Rückgang der subglazialen Seen. Also es tut sich unheimlich viel und das Meereis ist sehr wichtig einfach auch für unsere komplette Welt. Ozeanzirkulation, weil es sehr kalt ist, sehr salzhaltig, weil eben das Salz aus dem Eis herausgedrückt wird. Das heißt, es ist dicht, es sinkt ab und dieses Tiefenwasser, diese Tiefenwasserproduktion oben in der Arktis, vor allem aber in der Antarktis, mehr als 90% sind von der Antarktis generiert, sind heutzutage der Motor unserer Weltozeane. Und dieser Motor wird langsamer und verändert sich sehr stark eben durch den Rückgang des Eises. Das hat nicht nur zur Folge, dass eben sehr viele Atolle, Bereiche eben in ozeanischen Bereichen Probleme bekommen, die Korallenriffe Probleme bekommen, weil der Meeresspiegel vielleicht zu sehr steigt, sondern das hat eben auch eine Konsequenz für unseren Golfstrom, für das Weltzirkulationssystem. Und wenn ich von Puffer spreche, dann spreche ich genau davon, von dieser hohen Artenvielfalt in der Tiefsee und diesem Beispiel, was ich gebracht habe, Submergenz und Emergenz, Organismen können hochwandern und runterwandern. Und da wir so viele Arten in der Tiefsee haben, können die natürlich auch wieder, sage ich jetzt mal, auf den kontinentalen Hang wandern oder gegebenenfalls auch irgendwann den Schelf erreichen. Das heißt, viele Arten, die jetzt vielleicht aussterben auf dem Schelf, hinterlassen ökologische Räume, ökologische Nischen, also oder frei gewordene Nischen, die dann von anderen Organismen wieder besiedelt werden können. Es gibt genügend Beispiele aus der Erdgeschichte, dass Organismen ausgestorben sind und diese Lücken von anderen übernommen worden sind, wie zum Beispiel in der Antarktis, wo eben Knorpelfische an der Grenze des Eozän zum Oligozän ausgestorben sind oder auch die bodenlebenden Brachiorenkrebse erst zunächst einmal sehr stark zurückgegangen sind und diese Lücken dann von anderen Organismen erobert wurden, wie Ranzenkrebsen, die Brutpflege betreiben oder auch den Eisfischen, die also sozusagen ganz spezielle Anpassung zeigen, indem sie zum Beispiel einfach Glykoproteine in ihr Blut eingelagert haben, was eben das Gefrieren des Blutes dann verhindert.
Das klingt ja erstmal aber so, na gut, dann sterben schlimmstenfalls ein paar Arten aus, andere werden nachrücken. Das klingt erstmal relativ günstig.
Naja, sagen wir mal so, die Aussterberate wird wahrscheinlich einfach höher sein als die Speziationsrate. Also wir sprechen hier schon von einer Massenextinktion. Ja. Also es sterben pro Tag 100 bis 200 Arten aus, allein von denen, die beschrieben worden sind. Ja, wir wissen gar nicht, wie viele aussterben von denen, die wir noch gar nicht kennen. Ja. Und eine so hohe Art, also wir wissen einfach nicht, wie schnell sich Arten generieren oder entwickeln, also wie schnell eine Art sich aus einem Pool von einer Population zum Beispiel herausbilden kann. Aber unterm Strich gesagt, ja, ich gebe Ihnen recht, der Mensch wird es nicht schaffen, diesen Planeten komplett zugrunde zu richten. Wir graben uns selbst das Wasser ab. Wir sorgen dafür, dass unsere Nachkommen einfach sehr schlechte Umweltbedingungen vorfinden. Wir erleben es jetzt selbst. Wir haben die Stürme. Menschen müssen migrieren, weil sie einfach kein Wasser mehr haben, weil sie Ackerbau und Viehzucht nicht mehr betreiben können, weil sie nichts mehr zu essen haben. Das ist ja menschgemacht, dieses Problem. Und wir haben es hervorgerufen und wir stehen nun vor dem Dilemma, dieses Problem ganz schnell lösen zu müssen, uns ganz schnell in unserem Verhalten verändern zu müssen, bevor es für uns zu spät ist.
Ja. Und gleichzeitig ist eben festzustellen, dass der menschliche Fußabdruck eben, ja, wie Sie ja auch schon ausgeführt haben, bis in die Tiefsee hineinreicht, indem eben auch dort Temperaturveränderungen stattfinden, indem Mikroplastik, haben Sie auch angesprochen, bis dorthin vordringt und natürlich auch Ökosysteme verändert. Und dann kommt ja auch noch dazu, liest man auch immer wieder, also zum einen Lärmbelästigung im Ozean und auch in der Tiefsee, ein Faktor, der, glaube ich, auch viel zu wenig berücksichtigt wird, oftmals in der Berichterstattung, aber ein Riesenthema ist. Und dann lese ich auch vermehrt, dass die Tiefsee auch nun zu einem Übel auch noch immer attraktiver für den Bergbau wird, weil eben dort unten auch noch wertvolle Bodenschätze lagern wie Mangan, Knollen, Erdöl, Gas und so weiter und so fort, auch seltene Erden. Und damit einhergehend, dass wir die Tiefsee bisher so wenig erforscht haben, geht natürlich auch, dass wir sie bisher auch vergleichsweise wenig ausgebeutet haben, was sich natürlich aber auch ändern könnte, wenn diese Art des Fokuses sich nun auf die Tiefsee legt. Sorgen Sie sich davor? Oder haben Sie das Gefühl, das ist so weit weg, das ist so aufwendig, das ist so tief, dass das jetzt erstmal nicht eines der größeren Probleme ist, die zumindest zeitnah drängen werden?
Das ist ein sehr großes Problem und nicht nur ich, sondern eben viele Tiefseebiologen sorgen sich davor, sorgen sich darum haben große Bedenken. Tiefseebergbau kann im Prinzip jetzt begonnen werden und ich weiß, also von großen Firmen, die Mangan tatsächlich dann eben auch kommerziell erbeuten wollen, dass die dann teilweise davon sprechen, 90% ihres Claim-Gebietes tatsächlich dann auch zu beproben, also die ganzen Manganknollen dort abzuräumen. Wir wissen, dass Heterogenität, also ein Lebensraum, der viele Nischen für die Organismen bietet, auch zu höherer Biodiversität neigt. Und Manganknollen oder Manganknollen haben ja so ein bisschen so eine blumenkohlartige Oberfläche, wo dann ganz viel Sediment auch drin sitzt. Also im Prinzip viele schöne Versteckmöglichkeiten und Lebensmöglichkeiten für Organismen, aber auch für sessile Organismen, die eben auf diesen Manganknollen sich festsetzen als Larven und sich dort dann entwickeln. Die werden natürlich dann alle mit aufgesammelt und damit werden wahrscheinlich nicht nur Populationen, sondern möglicherweise auch Arten aussterben. Beispiele dafür, dass diese ganz kleinen Organismen tatsächlich über lange Zeiträume auch persistent in bestimmten Regionen sind, haben wir durch Zufall eigentlich bei Norwegen vorgefunden. Einer meiner Mitarbeiter, Torben Riel, arbeitet mit einer Tiefsee-Meeresasselgruppe, die eingegraben im Sediment lebt, die Makrostylinen, und er wollte gern den Typus, also das Hauptexemplar, das erste Exemplar, was gefunden worden ist, genetisch zu untersuchen. Das hat leider nicht geklappt, weil das einfach schon vor langer Zeit fixiert wurde, nämlich 1852 wurde diese Art von Georg Ossian Saas beschrieben. Er ist dann, hat den Locus typicus, also wo diese Art von Saas 1852 gesammelt worden ist, aufgesucht, hat mit einem kleinen norwegischen Schiff Proben genommen und hat tatsächlich diese Art 150 Jahre nach der ersten Probennahme, die ist Millimeter groß, an der gleichen Station vorgefunden. Bedeutet natürlich, wenn wir irgendwo einen großen Impact uns leisten, dass wir möglicherweise tatsächlich dort Populationen ausrotten, die seit Hunderten von Jahren an dieser einen Stelle möglicherweise vorkommen. Und da wir wissen, dass die Diversität so hoch ist, aber auch sehr wenige Arten und sehr wenige Individuen teilweise einer Art zu finden sind. Also nur als Beispiel, wenn wir in der Antarktis zum Beispiel 120 1000 Quadratmeter Proben genommen haben, dann waren von diesen Proben 52% nur der Meeresasseln nur mit einem einzigen oder maximal zwei Individuen in den ganzen Proben vertreten. Ja. Es gab wenige Arten, die also wirklich häufig waren, die meisten waren selten. Und woran das liegt, wissen wir nicht. Also wir wissen nicht, wie das funktioniert. Das sind Arten, die sind darauf angewiesen, einen Partner zu finden, sich sexuell sozusagen zu vermehren. Also sie können keine Jungfernzeugung machen, sondern die brauchen tatsächlich einen Partner. Wie sie die finden, über Pheromone, wie auch immer, dann in diesen großen, unendlichen Weiten, ist das nicht bekannt. Also offensichtlich ist das tatsächlich so, dass die Populationen relativ lokal vorkommen. Natürlich können sie auch mit der Strömung verdriftet werden. Aber ein Impact auch in den Manganknollenregionen wird immens sein.
Jetzt haben Sie nochmal die Asseln angesprochen. Man merkt ja auch insgesamt jetzt im Gespräch, also die Tiefsee ist nicht nur geografisch groß und weit, sondern das Thema selbst ist auch wahnsinnig umfangreich. Deswegen würde ich jetzt Stichwort Asseln und auch darüber hinausgehend natürlich gern auch nochmal auf Ihre ganz konkrete Forschung zu sprechen kommen und auf Ihr Fachgebiet. Deswegen, wenn wir über Biodiversität sprechen, über Tiefsee sprechen, mit welchen Aspekten all dessen, mit welchen Arten beschäftigen Sie sich selbst ganz besonders intensiv?
Wir beschäftigen uns sehr intensiv generell mit Krustazeen, mit Krebstieren. Und da haben wir uns eigentlich die Meeresasseln, die Isopoden, herausgesucht. Ganz einfach, weil sie ein unglaublich guter Modellorganismus sind. Denn seit den ersten umfangreichen Probennahmen in den 60er Jahren durch amerikanische Kollegen vor Cape Hatteras im Nordatlantik ist gezeigt worden auf der Grundlage von Großkastengreiferanalysen, dass es eben gerade die Brutpflege betreibenden Organismen sind, die eben besonders divers in den Proben sind. Und seit diesen 60er Jahren, in denen Sanders und Hessler und Jumars und andere Kollegen gearbeitet haben, gibt es sehr gute Vergleichsuntersuchungen. Mhm. Und das ist natürlich von besonderer Bedeutung, dann eben auch tatsächlich die Daten mit anderen Meeressystemen vergleichen zu können.
Und eben auch über den Zeitverlauf vergleichen zu können, nicht wahr? Und dann eben auch Veränderungen feststellen zu können.
Das stimmt, ja, genau. Mhm. Und hinzu kommt, dass wir in den letzten Jahren, im Prinzip jetzt seit gut drei Dekaden, standardisiert Geräte einsetzen, wie zum Beispiel einen Epibentos-Schlitten. Als ich Doktorandin war, habe ich das erste Mal damit bin ich in Kontakt getreten mit diesem Gerät, bin dann nach Norwegen gefahren, habe mir angeschaut bei Kollegen, die das in den Fjorden einsetzen, wie sie die Geräte fahren. Wir haben das Gerät weiterentwickelt, 1992, und seitdem wird das von uns bei Senckenberg im Deutschen Zentrum für Marine Biodiversität standardisiert eingesetzt, sodass wir eigentlich in allen Ozeanen unsere Proben standardisiert genommen haben, miteinander vergleichen können. Und da dieses Gerät so effizient ist, ist es auch von anderen Nationen nachgebaut worden, von den Russen, von den Mexikanern, von Amerikanern ist es nachgebaut, von den Neuseeländern, von den Briten, sodass sehr gute Proben weltweit mittlerweile existieren. Ist natürlich immer noch die Stecknadel im Heuhaufen, ganz klar, bei 352 Millionen Quadratkilometer ist natürlich jede Probennahme wichtig und bedeutsam, aber wir sind natürlich weit davon entfernt zu verstehen, wie die Ökosysteme funktionieren. Aber unsere Indizien zeigen uns doch eben die Bedeutung dieser Arten. Dadurch, dass sie Brutpflege betreiben, sehen wir einfach, welche Faktoren möglicherweise auch ihre Ausbreitung isolieren. Also welche Isolationsfaktoren ihre geografische Verbreitung oder auch ihre Evolutionsgeschichte verändern und beeinflusst haben können.
Und dieser Schlitten, vielleicht können Sie gleich nochmal kurz wiederholen, wie der genau heißt und wie der funktioniert. Wie nutzen Sie diese Tiere, die Sie wahrscheinlich zum Teil aus der Tiefsee, zum anderen Teil, haben Sie ja gerade auch erwähnt, aus dem ewigen Eis entnehmen? Was machen Sie dann mit diesen Kleinstlebewesen? Was analysieren Sie genau und wie? Und wie hilft dieser Schlitten dabei?
Fangen wir erstmal an mit der Probennahme. Ja. Es ist ein geschlepptes Gerät. Es hat Planktonnetze von 500 Mikrometer am Ende Netzbecher. Also die haben 300 Mikrometer Netze. Und mit diesem Gerät beproben wir lediglich den Meeresboden. Das hat so einen mechanischen Öffnungsmechanismus, der nur am Meeresboden sozusagen diese Netze mit Klappen vorne öffnet. Dann schleppen wir das Gerät über den Meeresboden, unterschiedliche Anzahl von Kilometern, zwischen 1 bis 2 Kilometern. Wir standardisieren dann unsere Proben auf 1000 Meter geschleppte Länge. Wenn wir das Gerät nach oben bringen, haben wir hinten, das Tiefenwasser ist ja sehr kalt. Wenn wir jetzt in tropischen Regionen operieren, haben wir teilweise 26 Grad Oberflächentemperatur. Wenn es 3-4 Stunden dauert, das Gerät tatsächlich vom Meeresboden auch wieder an die Meeresoberfläche zu holen, dann riskieren wir, dass die DNA, also das Erbgut der Organismen bereits in der Wassersäule auf dem Weg nach oben denaturiert, degradiert und wir es nicht mehr untersuchen können. Aus dem Grunde haben wir Netze, also so Becher gebaut, eigentlich so Kästen um diese Netzbecher, damit wir das kalte Tiefenwasser bis an die Oberfläche und ans Deck des Schiffes bringen. Und das hat dann eben auch zur Konsequenz, dass wir Vorkehrungen direkt an Bord auch schon treffen müssen. Wir haben vorgekühlten minus 20 Grad kalten Alkohol. Wir kühlen also auch das Meerwasser, mit dem wir spülen, bereits in Kühlkammern vor, bringen es dann an Deck. Es ist alles sehr aufwendig. Und wir müssen auch zum Leidwesen unseres Ministeriums leider dann Reefer-Container an die entsprechenden Häfen ordern lassen, die dann tatsächlich auch den Inhalt des Containers auf minus 20 Grad runterkühlen, damit wir auch zu Hause in den Heimatlaboren noch biochemisch arbeiten können, noch molekulargenetisch arbeiten können, wobei die biochemischen Proben bei minus 80 Grad dann direkt auf dem Schiff weggefroren werden und dann eben mit World Courier oder anderen Kuriersystemen direkt nach Hause, nach Deutschland geschickt werden, dort wieder in die Kühltruhen, Kühlschränke, Gefrierschränke überführt werden, um dann eben weiterführende Analysen machen zu können. Also es geht von Morphologie über Genetik, Proteomik. Also wir versuchen, die Proben so zu nehmen, dass wir möglichst breite Anwendungsmöglichkeiten in der Bearbeitung des Probenmaterials hinterher haben.
Klingt auf jeden Fall nach einer aufwendigen Kühlkette. Also ich dachte mal schon, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, Joghurtfabrikant wird, dann ist es schon aufwendig, das Zeug frisch zu halten. Aber das bei Ihnen ist nochmal ein anderes Level.
Ja, es ist sehr aufwendig und jeder, der zur See fährt, egal welcher Disziplin, weiß das. Ein Forschungsschiff ist erstmal leer, weil auf einem Forschungsschiff natürlich mal die Chemiker, mal die Atmosphärenphysiker, mal die Ozeanographen, mal die Biologen an Bord sind und die brauchen natürlich alle unterschiedliche Geräte, unterschiedliche Gerätschaften, unterschiedliche Chemikalien und Laborausstattung. Und die muss man dann entsprechend mitbringen. Und das Mitbringen bedeutet dann also von der Pinzette bis hin zur letzten Chemikalie oder auch dem Zellstoffpapier, um den Tisch sauber zu machen, muss man tatsächlich alles in Kisten packen, Zollformalitäten erledigen, dann die Zollformalitäten ankündigen. Das schaffen wir alleine nicht, das müssen wir mit Logistikunternehmen machen. Da haben wir also auch sehr gute Erfahrungen und auch sehr gute Kollegen, die uns seit vielen, vielen Jahren begleiten. Aber der Aufwand ist schon immens. Und man muss natürlich dann häufig auch noch Forschungsgenehmigungen beantragen. Also es ist nicht so, dass man einfach so losfährt und man kann seine Probe dann nehmen, sondern man muss dann entsprechend natürlich auch den internationalen Regulationen folgen und die Genehmigungen überhaupt beantragen, diese Proben nehmen zu dürfen.
Ach, mein Güte, also wenn ich so höre, Tiefseeforschung, das klingt erstmal nach Abenteuer, auch ein bisschen romantisch, die große Weite da draußen, an der Grenze dessen forschen und arbeiten, was die Menschheit weiß. Aber das, was Sie jetzt gerade so ausführen, das klingt auch ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt.
Natürlich ist das anstrengend, aber das bedeutet ja nicht nur, weil es anstrengend ist, dass es deswegen weniger spannend ist. Also weil man eben so viel Neuland betritt und auch sehr viele Arten vorfindet, die vorher noch nie jemand gesehen hat, ist es natürlich immer super spannend. Auch wenn man jetzt zum Beispiel, wir versuchen dann, wenn wir ein Ocean Floor Observing System, so ein Kamerasystem in so einem Rahmen an Bord haben, versuchen wir es auch einzusetzen, bevor wir dann die Geräte einsetzen. Und manchmal versuchen wir dann natürlich auch strategische Stationsplanung durchzuführen. Also wir haben zum Beispiel bei der letzten Expedition in den Aleutengraben eine ganz besondere Tiefseeschnecke gefunden, die also vor 20 Jahren von Kantor und Haradewitsch beschrieben worden ist, Tenebricula, und diese Art haben wir versucht nochmal zu finden. Wir haben sie gesehen auf den Unterwasserbildern und haben dann versucht, also mit dem Epibenthos-Schlitten und dem Agassiz-Troll genau über diese Stellen zu fahren, in der Hoffnung, dass wir nochmal wenige Exemplare, die eben genetisch nicht untersucht waren. Das Material ist damals in Formalin fixiert worden. Es ist nicht gelungen, einfach die, sag ich jetzt mal, Stellung dieser Art im Gesamtsystem der Gastropoden, der Schnecken, genau zu definieren. Und das ist uns leider nicht gelungen. Also bei mehreren tausend Meter Tiefe, 6.000, 7.000 Meter Tiefe, weiß man nie, wo das Gerät tatsächlich dann den Meeresboden berührt. Aber es sind sehr viele super spannende Fragen natürlich, die aufgeworfen werden.
Und zu alledem gehört natürlich dann auch das Leben an Bord, nicht wahr? Ich kann mir vorstellen, Sie sind mitunter ja wahrscheinlich mehrere Wochen bis hin zu einigen Monaten dann auch auf diesen Schiffen selbst vor Ort. Wie ist das für Sie, dieses Leben an Bord eines Forschungsschiffs?
Das kommt darauf an, welche Position man hat. Als Fahrtleiterin oder Fahrtleiter hat man wenig Zeit zum Schlafen. Mhm. Also da schafft man dann vielleicht mal 4 bis 5 Stunden. In der Regel ist es so, dass es Arbeitsgruppen gibt, die zum Beispiel 12-Stunden-Schichten machen. Die sagen dann einfach von Mitternacht bis 12 oder von 12 bis Mitternacht ist dann die eine oder die andere Gruppe dran oder man teilt die Leute ein. Ich persönlich teile die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lieber nach Geräteverantwortlichkeiten ein, weil jedes Gerät wird anders ausgelöst. Die Probennahme und vor allem dann auch die Aufbereitung der Proben ist unterschiedlich. Und Schiffszeit kostet Geld. Wenn jemand weiß, was seine Handgriffe sind und er ganz genau weiß, was er tut und sich sozusagen relativ schnell dann in die Methodik einarbeitet, wird die Arbeit an Bord schneller, sicherer, genauer, präziser. Insofern versuche ich dann immer, sage ich jetzt mal, Geräteverantwortlichkeiten festzulegen. In der Tiefsee haben wir den Vorteil, dass die Probennahme dann eben auch mehrere Stunden dauert, sodass man irgendwann dann während des Tages sich kurz mal hinlegen kann, versuchen kann zu schlafen. Irgendwann wird die Müdigkeit dann so groß, dass man es auch ohnehin dann irgendwann schafft, tatsächlich einzuschlafen. Aber wichtig ist erstmal, dass die Proben eben gut versorgt werden und dass da keine Fehler nachher auch bei der Beschriftung, bei der Versorgung der Proben passieren, weil die Proben natürlich auch sehr teuer sind. Nicht? Muss man sich einfach, wenn ein Schiff am Tag, sage ich jetzt einfach mal, 50.000 Euro kostet und ich setze ein Gerät ein, was fast 12 Stunden dauert, dann ist so eine Probe, kostet dann 25.000 Euro und da darf man keinen Fehler machen. Das können wir uns einfach nicht erlauben, weil das Material eben auch so selten ist und da ist es dann schon wichtig, dass eben auch die Wissenschaftler dann diese große Verantwortung spüren und auch leben.
Das heißt, dass es braucht Kompetenz und es braucht eine richtige große Portion Leidenschaft, um diese Arbeit auch zu machen. Wie hat denn bei Ihnen diese Leidenschaft angefangen, diese Leidenschaft für Biologie und Zoologie und die See?
Eigentlich in meinem allerersten Semester oder sagen wir mal vielleicht schon als Kind. Also ich war immer mehr unter Wasser als über Wasser. Das fand ich irgendwie immer spannender, den Kopf unter Wasser zu stecken, als oben zu schwimmen. Ich war immer fasziniert von den Filmen von Jacques-Yves Cousteau und seiner Gruppe, unter Wasserbilder zu sehen, wie Wale sich bewegen. Fand ich schon immer sehr faszinierend und im ersten Semester haben es mir ganz klar die Gliedertiere angetan. Ich fand sie einfach extrem bizarr mit ihren unterschiedlichen Beinen, also Extremitäten, Antennen, mit den vielen Sinnesorganen, die sie haben, eben in Anpassung auch an das Leben im Meer. Und es stellte sich für mich eigentlich mehr dann die Frage, also ich hatte dann mal überlegt, auch arbeite ich als Mikrobiologin oder als Zoologin. Ich habe dann auch in der Mikrobiologie mehrere Praktika gemacht, auch fortgeschrittenen Praktika, weil damals die Mikrobiologie, als ich studiert habe, nicht im Kommen war, aber sich gerade so ein bisschen stärker entwickelte und auch klar war, damit hat man bestimmt ganz gute Zukunftschancen, weil es noch nicht so viele Mikrobiologen gab. Mhm. Aber ich habe dann doch festgestellt im Labor, dass ich einfach in Anführungsstrichen keine Labormaus bin und einfach Organismen brauche. Also ich wollte wirklich mit ganzen Tieren, mit Organismen arbeiten, die mich einfach auch anschauen, wenn ich eine Probe nehme. Und wie gesagt, die Gliedertiere haben es mir angetan. Dann war die Frage, arbeite ich mit Insekten oder mit Krebsen? Da ich aber das Meer liebe, waren es dann die Krebse. Und dann bin ich eben zu den Meeresasseln gekommen über meinen damaligen Doktorvater, der mit Isopoden, also mit Meeresasseln gearbeitet hat, ja.
Ja, und so sind sie dort gelandet, wo sie heute sind und wo sie forschen und aber natürlich auch lehren. In welchen Studiengängen, in welchen Lehrveranstaltungen kann man sie denn als Lehrende erleben an der Uni Frankfurt?
An der Uni Frankfurt, wir haben ein Modul Integrative Biodiversitätsforschung. Wir sind auch sozusagen jetzt in dem internationalen Masterstudiengang Ecosystem Health. Und dort haben wir eben dieses Modul, wo wir tatsächlich über verschiedene Tiergruppen, auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen hier vom Senckenberg-Museum, auch vom Paläontologen, die Gruppe Messel ist mit involviert, ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten quer durch Tierreich darbieten. Also das sind sozusagen, dann ist der zoologische Teil, wo es dann von Insekten über Herpetologie, Isopoden, Schwämme, Polychäten, Weichtiere, sozusagen alles vertreten mit unterschiedlichen Aspekten. Und dann sind wir natürlich auch in vielen Ringvorlesungen involviert. Ja, ich habe jetzt eine Kollegin, die möchte ich, oder zwei Kolleginnen, die eine, die Julia Siegwart, unsere Malakologin, hat eine Professur durchbekommen, Phenom, oder eine Professur für marine Biodiversitätsforschung. Sie versucht vor allem auch zu analysieren, inwieweit Genetik und Morphologie, also die Anpassung an einen bestimmten Lebensraum, wie das gekoppelt ist und welches die treibenden Kräfte sind. Eine andere Kollegin in Hamburg, Saskia Bricks, hat gerade eine Leibniz-Professur bewilligt bekommen, wo sie Observatorien im Nordatlantik einrichten möchte. Ich habe vorher 22 Jahre auch an der Universität Hamburg gearbeitet und dort am Zoologischen Museum. Und Saskia Bricks ist in meine Fußstapfen dort getreten, die sie wunderbar ausfüllt und mit ihrer Forschung um Island herum tatsächlich grandiose Forschung und hervorragende Grundlagen legt, um tatsächlich eben auch jetzt diese unglaublichen Veränderungen, gerade im Nordatlantik, da müssen wir präsent sein auch und müssen Forschung betreiben, weil eben durch den Rückgang des Eises auch die Prozesse durch die Framstraße sich sehr, sehr verändern und wir sprechen dort von Atlantifizierung, nämlich, dass viele Organismen im Atlantik praktisch dem Temperaturgradienten folgen und immer weiter nach Norden wandern, ganz einfach, weil es dort immer wärmer wird. Also die breiten sich sozusagen immer weiter aus.
Wie es ja auch an Land mitunter passiert, nicht wahr? Dass die großen Tierpopulationen sich Stück für Stück vom Äquator wegbewegen, weil es immer heißer wird und sie dann eher, naja, in Richtung kühlere Gefilde aufbrechen, um eben die Temperaturen wieder vorzufinden irgendwann, die sie ursprünglich mal kannten, an die sie angepasst sind. Oder sie ziehen eben Stück für Stück höher an irgendwelchen Berghängen hinauf. Also diese ganzen globalen Wanderungen der Tierpopulation, ausgelöst durch den Klimawandel, finden eben auch dort statt.
Genau.
Ja, wahnsinnig breite Themenspektren, die Sie angesprochen haben. Ich kann mir vorstellen, dementsprechend breit sind wahrscheinlich auch die Interessen Ihrer Studierenden, mit denen Sie es so zu tun haben. Und wahrscheinlich dementsprechend breit gefächert sind auch die beruflichen Möglichkeiten, die sich im Nachhinein ergeben. Haben Sie vielleicht so ein paar Beispiele, was Absolventinnen und Absolventen so treiben, nachdem sie bei Ihnen studiert haben?
Das ist sehr unterschiedlich. Also erstmal glaube ich, oder ist es mir sehr wichtig, dass die Studierenden lernen, biologisch zu denken und nicht eben ihre ganz enge Forschung betreiben, sondern diese Forschung tatsächlich aus dem Blickwinkel der Erdsystemforschung betreiben und ihnen klar ist, dass die Verbreitung von Organismen von Umweltfaktoren gesteuert ist, aber auch von der Evolution und den Möglichkeiten der Ausbreitung von Isolation und natürlich auch von genetischen Variabilitäten oder Zufällen. Ja, die sind in ganz unterschiedliche Bereiche gegangen. Also ich sage jetzt mal von Politik. Also ich hatte einen Lehramtsstudenten, der Biologie und Politikwissenschaften studiert hat, der bei mir promoviert hat und nach der Promotion, der auch ganz, ganz klar gesagt hat, also er will in die Politik, aber der hat auf Grönland gearbeitet, auf einer kleinen Insel und hat dort also über 5 Monate so einen Saisonalitätszyklus analysiert. Meine allererste Doktorandin ist ans British Antarctic Survey gegangen, wurde mir bereits abgeworben, bevor sie mit ihrer Doktorprüfung fertig war und arbeitet seitdem in Cambridge. Wieder eine andere ist nach Neuseeland gegangen, ans NIWA, National Institute for Water and Atmospheric Sciences, hat dort 13 Jahre oder 12 Jahre gearbeitet, ist dann aber aus familiären Gründen wieder zurück nach Deutschland gegangen. Eine andere wiederum ist sozusagen jetzt, als die ich schon erwähnt hatte, die Saskia Briggs in Hamburg, hat er auch bei mir gearbeitet. Die wird jetzt diese Observatorien einrichten im Nordatlantik. Ja, dann gibt es natürlich ein breites Spektrum von Lehrer, Postdoc ins Ausland gegangen, bis hin zu ganz andere Arbeiten dann aufnehmen, wie im Arbeitsamt arbeiten, weil man einfach, ich habe natürlich auch Leute, die einfach gesagt haben, diese Kultur der Wissenschaftler, so lange von Kurzzeitverträgen, Anträgen, die dann doch wieder abgelehnt werden und doch wieder abgelehnt werden, leben, die das ist nicht jedermanns Sache. Ja. Also das kann ich auch nachvollziehen, wer dann einfach irgendwann sagt, nein, also ich möchte Familie haben, das ist mir wichtig und diese Ungewissheit belastet mich. Ich kann es den Leuten nicht, den Menschen nicht verdenken. Ich persönlich, mein Herz hat einfach immer dafür geschlagen und ich habe mir gesagt, man kann alles irgendwie hinbekommen. Aber da sind die Menschen eben sehr unterschiedlich gestrickt. Also das Spektrum ist sehr breit.
Genau wie auch das Spektrum dieses Gesprächs schon sehr breit war und das kommt leider so langsam zum Ende, aber zum Schluss haben wir immer noch die Rubrik der Halbsätze, wenn Sie dafür noch bereit sind. Klingt schlimm, ist aber ganz harmlos. Das heißt, ich würde Ihnen einfach so ein paar kleine Halbsätze vorschlagen und wir schauen einfach mal, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt. Muss Ihrerseits ja auch nicht ganz krampfhaft ein Halbsatz nur sein. Schauen wir einfach mal.
Okay.
An der Zoologie oder Biologie oder auch der Tiefsee, können Sie sich einen Schwerpunkt raussuchen, begeistert mich nach all den Jahren der Auseinandersetzung bis heute?
Ganz besonders die extrem hohe Artenvielfalt und die Überraschungen, die man eigentlich wirklich in jedem einzelnen Tiefseehol nach oben holt.
Denn das ist ja wirklich was Besonderes, nicht wahr? Also man hat eigentlich die Chance, nach jeder gelungenen Probenentnahme theoretisch eine neue Art zu entdecken.
Ich kann Ihnen versichern, dass Sie bei jeder gelungenen Probennahme hunderte neue Arten in jedem Hol drin haben. Und es ist nicht möglich, all diese Arten zu beschreiben. Wir beschreiben die Arten, die, sag ich jetzt mal, eine ganz besondere Bedeutung in der Evolutionsgeschichte haben oder in der Biogeografie und uns Fragen beantworten, die wir als Hypothesen vorher formuliert haben. Die müssen wir beschreiben, alle können wir nicht beschreiben.
Eine besonders prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich
die erste Expedition in die Antarktis, bei der ich mir die Finger und die Füße und die Zehen abgefroren habe, aber zum ersten Mal tatsächlich mit meiner Nase ganz dicht an die Felsen rangehen konnte, die Organismen in ihrem Lebensraum gesehen habe beim Tauchen und im Hintergrund die Wale gehört habe.
Das hat dann natürlich bei aller Kälte das Herz erwärmt, diese Walgesänge.
Ja, das auf jeden Fall. Also bei dem allerersten Tauchgang hat mein Kollege Oliver Kohlemann, der am Museum für Naturkunde in Berlin gearbeitet hat, der ist mittlerweile pensioniert, mit seinem Finger ein W und ein A in den Meeresboden ins Sediment geschrieben und ich habe ein L und ein E dahinter gesetzt. Und eine andere ganz nette Geschichte war, da haben wir getaucht, und ich war sozusagen mit der Leine, mit dem Oliver verbunden, der an Land war. Und ich habe die ganze Zeit diese Walgesänge gehört und habe versucht, meine Proben zu nehmen. Und plötzlich sehe ich einen Schatten, der neben mir sozusagen ganz dicht neben mir lang schwimmt. Und habe mich total erschrocken und habe geguckt nach oben, nach unten, nach allen Seiten und sehe einen Eselspinguin, der offensichtlich durch die Bewegung des Blubs, der an der Wasseroberfläche, also einer Boje, war und gedacht habe, oh, was ist denn das für ein interessanter Ball? Der ist dann einfach dem Seil nach unten gefolgt und hat geguckt, was hängt denn da unten dran? Und das war ich. Und ich habe halt nur diese Wale gehört die ganze Zeit und dann diesen Schatten, dass da irgendwie ein Tier sozusagen ganz in meiner Nähe war und habe mich wahnsinnig erschrocken und habe natürlich dann über mich selbst und über den Pinguine gelacht, weil es war nicht der Einzige, sondern mehrere, die dann nach unten gekommen sind und geguckt haben, was da unten eigentlich zappelt.
Witzig. Na, hoffentlich haben sich die Pinguine nicht ganz so erschreckt, wie Sie es getan haben. Okay, nächster Halbsatz. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
ihrem Herzen zu folgen und versuchen, das zu tun, was sie am besten können. Und was ihnen auch sehr viel Freude bereitet, denn die Konkurrenz ist groß und man muss auch sehr viel Herzblut in den Beruf stecken. Aber wenn man etwas schaffen möchte, dann kann man das.
Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder auch Tätigkeitsfelder in der Tiefseeforschung in
der Analyse der Veränderbarkeit bestimmter Regionen. Wir müssen tatsächlich Long-Term Environmental Research, also Langzeitobservatorien, Monitoringstationen unbedingt einbauen, implementieren, auch in der Tiefsee. Ganz einfach, weil wir sonst die Veränderung in der Tiefsee nicht analysieren können. Also wir müssen auch natürlich breiter geografisch arbeiten, aber wir müssen eben auch versuchen, die Veränderung in der Tiefsee zu analysieren.
Also dann vergleichende Studien damit zu ermöglichen.
Ja, immer zeitlich sozusagen. Mhm. Jedes Jahr oder alle 5 Jahre bestimmte Stationen immer wieder beproben, ja, um eben auch zu sehen, was verändert sich tatsächlich. Denn die Veränderung jetzt mit der Veränderung der Tiefenwasserproduktion wird immens sein. Besonders eben in den benachbarten Regionen, also sage ich jetzt mal, aus dem Weddellmeer kommt oder aus dem Arktischen Ozean kommt, also kurz hinter der Pramstraße im Nordatlantik.
Also die Themen, die offenen Fragen, die zum Teil leider auch dringlicher werden, die werden Ihnen so schnell nicht ausgehen. Deswegen werden Sie sicherlich noch viele Jahre weiterhin mit sehr, sehr viel Herzblut all dem nachgehen. Und ich wünsche Ihnen dabei viel Freude, viel Erfolg und danke Ihnen ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie uns heute einen kleinen Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit. Dankeschön.
Ja, vielen herzlichen Dank auch für die guten Wünsche. Die kann man immer gut gebrauchen.
Dankeschön, danke. Machen Sie es gut. Tschüss.
Dankeschön, Sie auch.
Hessen schafft Wissen. Der Podcast.